Honigdachs, der Bitcoin-Podcast aus Leipzig.
Herzlich willkommen zum Honigdachs, Folge 112. Und ich bin voller Energie, denn wir haben eine Folge, auf die ich mich wirklich jetzt schon seit längerem freue. Stefan, du bist wieder da.
Hallo Friedemann.
Und wir haben einen Gast. Der Falk ist heute mit dabei.
Ja, hallo. Danke für die Einladung.
So, und bevor wir Falk etwas näher vorstellen und es weiter auf das Thema geht, gibt's noch einen ganz kurzen Rückblick, denn in Berlin war die Bitcoin +++, eine nerdige Konferenz vom Feinsten. Ich war nur ganz kurz da, also naja gut, ich war 2 von 3 Tagen da. Stefan, du warst dann den anderen Tag da.
Wir haben uns quasi die Klinke in die Hand gegeben, uns aber gar nicht gesehen.
Genau, und ich weiß nicht, ob du noch ein bisschen mehr erzählen willst. Ich will eigentlich nur darauf hinweisen, dass bei NodeSignal eine sehr, sehr gute Zusammenfassung erschienen ist. Ich habe mit Jan Paul und Kalzo da gesprochen und ihnen gesagt, ich erwarte hier, da ich ja nicht die ganze Konferenz da sein kann, ich erwarte eine richtig schöne Zusammenfassung, und sie haben geliefert.
Sie haben geliefert, das freut mich sehr.
Ja, also ein schönes Gespräch mit Christian Decker, mit René Pickard und mit Cashew Kalle und die beiden. Eine sehr gute Zusammenfassung dieser Konferenz, die wirklich für Nerds ist. Das muss man sagen.
Ehrlich? Ja. Okay. Aber es geht hoffentlich um Rackbot 9000.
Ja, den habe ich nicht mehr erlebt. Also da kann ich nicht sagen. Aber es geht so, kleiner Teaser, es geht darum, um den aktuellen Stand von Lightning und was sich da entwickelt hat in den letzten Jahren und wie so die Wahrnehmung ist. Und ja, also kann man sich wirklich anhören. Sie schaffen es, das Ultra-Nerd-Level runterzubrechen auf ein Standard-Nerd-Level. Wenn man keine Ahnung von Bitcoin hat, ist der Podcast auch wahrscheinlich zu anspruchsvoll. Aber wer sich dafür interessiert, das kann ich sehr empfehlen. Ich weiß nicht, hast du noch eine Ergänzung zu der Bitcoin +++?
Ich fand es einfach eine sehr spannende, runde Veranstaltung irgendwie, die so ein bisschen wie so eine, wie sagt man, wie so ein wiederaufgreifendes Themas war. Ich glaube, das letzte Mal war ja die große Lightning-Konferenz 2019 und jetzt irgendwie 6 Jahre später kann man mal sehen, was davon noch übrig geblieben ist von dem Enthusiasmus. Und es war noch erstaunlich viel. Also dafür, dass man, dass das Lightning ja jetzt so oft so so ein bisschen für erledigt erklärt wird, sieht man doch, da gibt es doch eine ganze Industrie rundherum, die tatsächlich noch sehr lebendig ist und die sich da Gedanken machen und die da Dinge bauen. Ich fand das ganz inspirierend, diese Veranstaltung tatsächlich.
Ich fand sie am Anfang auch ein bisschen deprimierend, weil alle so gesagt haben, oh, hier das nicht und das, es funktioniert alles nicht so richtig. Aber dann offensichtlich hat sich das über die 3 Tage entwickelt und der 3. Tag, der so diesen Optimismus und die Zukunftsaussicht wieder, und es ist eigentlich gar nicht so schlecht und es läuft, den habe ich halt verpasst, aber das vermittelt dieser Podcast bei NodeSignal. Auch nochmal. Sehr gut. Was ist der Rackbot 9000?
War mein Lieblingsprojekt vom Hackathon irgendwie. Das war irgendwie, das war herrlich. Das hat irgendwie so diesen Hackathon-Spirit so schön verkörpert. Das war einfach so ein Team, die haben so einen Bot gebaut, der halt heutzutage macht man ja alles mit AI, ja. Also die haben halt alles mit AI gemacht. Das war so ein AI-Bot, den du halt irgendwie über Nostr oder so kannst du dem irgendwie Geld schicken, also Lightning mit Nostr und so kannst du dem halt irgendwie so Geld schicken, und der spielt dann einfach mit AI, versucht er irgendwelche zu kaufen und zu verkaufen, und also geht so long oder short 50-fach gelevert auf irgendeiner komischen Exchange und macht dann dazu auch, kommentiert das alles immer und sagt dann oh und versucht zu überleben sozusagen, und es ist einfach so herrlich, es macht total Spaß. Auch die Webseite, es gibt eine Webseite dazu, die ist halt so mit so einem super geilen, mit so einem geilen, wie heißt das, Framework gebaut, das sieht aus wie so ein altes Commodore-Ding oder so, und es printet so langsam irgendwelche Buchstaben aus, aber es sieht halt aber es funktioniert halt alles mit dem neuesten AI-Scheiß und ist aber irgendwie super hip. Es hat einfach, es strahlt diese Hipness aus und diese jugendliche Energie, die man irgendwie so ein bisschen vermisst, die ich langsam so ein bisschen vermisse in dem Space. Also da haben halt irgendwie, es waren auch echt junge Leute, die das gemacht haben und das war irgendwie, es war irgendwie cool. Das war einfach, es war vielleicht technologisch gar nicht irgendwie besonders faszinierend, aber es hat einfach Spaß gemacht.
Es holt einen ab und nimmt einen mit.
Genau.
Das heißt, ich kann dem Geld geben und der, und dann der macht er so ein bisschen.
Und kommentiert es und er sagt dann so, oh no, und scheiße jetzt.
You want to trade some shitcoins?
Yes. Ich glaube, er trade nur Bitcoin, aber vielleicht trade some shitcoins auch, ja.
Okay, jetzt kommen wir, krasse Kehrtwende, eigentlich zur anderen Seite der Medaille, denn die Bitcoin Plus Plus ist so eine schöne Konferenz, wo man sieht, was man theoretisch alles mit Bitcoin machen kann. Ne? Es wird die Technik gebaut, die Grundlagen, Vernetzung, du hast Nosta, du hast Arc, du hast Cashew, du hast Lightning. Es wird so an den Protokollen geschraubt und geguckt, Hackathon, was kann man irgendwie damit machen? Und warum ich mich auf diese Folge und das Gespräch mit dir, Falk, so sehr freue, ist, weil wir jetzt eher in den Bereich der tatsächlichen Anwendung gehen, wo jemand kommt und sagt, oh, da liegt dieses Bitcoin, was die Nerds jetzt schon gebaut haben und weiterentwickeln. Und ich habe aber ein Anliegen oder eine Idee, wie ich damit tatsächlich was im Alltag machen kann, wie ich das benutzen kann, ein Projekt. Wir sprechen heute über Bitcoin in der Clubszene, in der Subkultur. Du hast einen Instagram-Account neu ins Leben gerufen, BTC Club Culture. Mhm. Darüber werden wir ein bisschen sprechen und die Projekte, die sich dahinter verbergen. Aber vielleicht ganz am Anfang, sag doch mal, wer bist du eigentlich und wie kommst du dazu, Bitcoin für die Clubkultur verwenden zu wollen?
Ja, also ich bin Falk und eigentlich betreibe ich seit 2016 die Social-Media-Kanäle Sound of Leipzig. Das rührt ein bisschen her von einer früheren Geschichte. Es gab mal ein Webradio, Mod FM hieß das. Und da ging es um elektronische Musik, war ein nicht kommerzieller Radiosender von ein paar Leuten, die das gemacht haben aus Leipzig. Und dort wurden 24 Stunden, 7 Tage die Woche Sets aus Leipziger Clubs und von Leipziger DJs übertragen oder gestreamt sozusagen for free. Und den Sender mussten wir 2016 einstellen und ich wollte das nicht so in die Tonne hauen. Und daraus habe ich selbst dann Sound of Leipzig entwickelt und das betreibe ich seit, wie gesagt, 2016, also jetzt schon 9 Jahre. Und gestern zum Beispiel hat mein Instagram-Account Sound of Leipzig 8-jähriges Jubiläum gefeiert sozusagen. Und genau. Und dort berichte ich über Clubkultur in Leipzig plus 100 Kilometer Umkreis ungefähr. Früher ein bisschen mehr, jetzt nicht mehr so viel. Also Fokus liegt auf Leipzig, ganz klar. Und dadurch habe ich einen ziemlich guten Überblick in der Clubszene in Leipzig plus drumherum und ein großes Netzwerk auch aufgebaut aus Clubs, Clubbetreibern, Spielstättenbetreibern, DJ-Artists, Crews, auch Vereine beziehungsweise Akteure in Clubkultur und Kulturbereich. Ja, und ich bin selbst seit über 30 Jahren in der Clubszene unterwegs, kenne die Gästeseite, kenne die andere Seite auch, also die Spielstättenseite sozusagen durch die Kontakte. Und das mache ich in meiner Freizeit. Ja, so.
Genau. Aber du hast sogar ein bisschen Business-Hintergrund, weil du mal für einen Ticketanbieter gearbeitet hast.
Ich habe eigentlich ganz früher mal Energieelektroniker gelernt, Ausbildung gemacht und habe aber dann 2008 ein Studium in Leipzig angefangen, internationales Management. Und habe das abgeschlossen und habe mich da oder vorher schon, wo Facebook losging, weil ich im Ausland auch war, mich auf Marketing und Social Media eingeschossen sozusagen, also so aus meiner persönlichen Vorliebe und habe die letzten 10 Jahre im Marketingbereich gearbeitet, speziell Online-Marketing und Social-Media-Marketing. Bei einem großen Outdoor-Hersteller, bei einer kleinen Softwareagentur aus Leipzig und bei einem Ticketdienstleister. So, die letzten 5 Jahre. Genau, und war auch die letzten 6 Jahre ungefähr im Live-Kombinat Leipzig tätig oder Mitglied, stimmberechtigtes Einzelmitglied. Und habe dadurch natürlich durch diese ganzen verschiedenen Bereiche einen ziemlich guten Einblick in die Clubkultur, denke ich.
Entschuldigung, kannst du kurz sagen, was das Live-Kombinat Leipzig ist?
Ich glaube, es kennt vielleicht nicht jeder. Ja, sorry. Live-Kombinat Leipzig ist ein Verein, wo sich mehrere Clubs zusammengeschlossen haben und Spielstätten und sozusagen Arbeit leisten für Clubkultur speziell in Leipzig. Also Clubs unterstützen, Vereine unterstützen, Initiativen unterstützen, die im Kulturbereich aktiv sind und Sachen vorantreiben, sag ich jetzt mal so.
Jetzt muss man auch wissen, Leipzig hat schon eine sehr, sehr ausgeprägte, also A, Musikgeschichte natürlich, ja, Klassik, Bach liegt hier begraben, hat lange gewirkt, Mendelssohn hat das moderne Orchester erfunden, heutzutage gehen die Leute in den Club und da gibt's ja auch einige überregional bekannte Clubs und es ist schon eine sehr, sehr präsente, auch national, durchaus mit Renommee.
Ja.
Gesehen, oder? Die Leute reisen auch nach Leipzig, um hier in Clubs zu gehen. Nicht ganz so krass wie in Berlin vielleicht, aber Leipzig als kleines Berlin hat schon auch da, also es ist keine so krasse Nische. Es ist schon eine echte Größe. Es gibt diverse Spielstätten.
Ja, auf jeden Fall. Also das kann man schon sagen. Und man sagt ja auch immer so, Leipzig, das kleine Berlin. Gut, ob das jetzt für die Clubkultur zutrifft, würde ich jetzt nicht so behaupten. Die ist schon vielfältig und groß, hat aber natürlich auch in den letzten Jahren abgenommen oder verändert sich permanent, ja, das sieht man ja. Und ist aber auch ein bisschen speziell, wenn ich mal an Dresden oder Chemnitz oder so denke, da gibt es Unterschiede. Oder Magdeburg. Leipzig ist sicherlich ein bisschen mehr los. Jetzt nicht im Vergleich zu Dresden, aber zu den anderen Städten. Aber auch diverser und vielleicht auch ein bisschen kritischer, was so Themen angeht. Ja, genau. Und wie gesagt, noch ganz kurz, weil Bitcoin, wir kommen ja auf das Thema, also seit 6 Jahren beschäftige ich mich selbst damit und seit dem letzten halben Jahr ein bisschen intensiver noch und da bin ich dann dahin gekommen und dachte, Mensch, warum ist das Thema noch nicht im Kulturbereich bzw. im Clubkulturbereich angekommen? Und darüber haben wir uns ja auch kennengelernt.
Ja, lustigerweise über einen Tweet, den du abgesetzt hast. Ich bin dir nämlich wegen dem Sound of Leipzig Account gefolgt und auf einmal steht da irgendwie Bitcoin im Kulturbereich, dankt mir später. So mehr nicht. Das war auch eine recht kryptische Aussage. Genau. Und dann dachte ich so, hä, was? Es kommt jetzt aber aus einer Ecke, wo ich es nicht erwartet habe. Mhm. Und deswegen finde ich es irgendwie spannend. Und deswegen hatte ich ja mit dir Kontakt aufgenommen. Mhm. Vielleicht kannst du ja mal kurz nochmal sagen, was war deine Motivation? Du hast das ja einfach so ins Blaue reingetweetet, ohne jeglichen Kontext. Aber irgendwie muss es dich ja, irgendwas muss dich getriggert haben, zu sagen, ich gehe jetzt auch aus dieser Anonymität raus. Ja. Ne? Das ist ja so, wenn du sagst, du machst was mit Bitcoin, können die Leute ja sagen, so genau. Einer ist das und alles. Aber irgendwie scheint es ja was bei dir gemacht zu haben, dass du gesagt hast, ich muss das jetzt hier veröffentlichen.
Also ich glaube, der Tweet war, ich habe gar nicht mehr nachgeguckt, aber ich glaube, es war sowas wie, wann Bitcoin in Clubkultur, sowas habe ich, glaube ich, geschrieben, aber das passt schon. Ich habe das geschrieben, wie gesagt, weil ich mich seit 2016 da in dieser Szene aktiv bin und jetzt die letzten 6 Jahre mich damit beschäftigt habe und im letzten halben Jahr intensiver. Und das Problem, was die Clubkultur hat seit schon längerer Zeit, eigentlich so ein bisschen extrem seit Corona oder seit Pandemiezeiten. Es wird immer teurer, die Grundstücke werden immer teurer, die Locations werden immer weniger, Gentrifizierung kommt dann auch mit rein, wird immer weiter rausgedrängt, es gibt immer weniger Locations und Kosten sind gestiegen und die Clubs haben Probleme, sich über Wasser zu halten. Und da habe ich gedacht, Mensch, was noch dazu kommt, Fördermittel zum Beispiel, ist ja auch so ein Thema. Viele leben von Fördermitteln und extrem freiwilliger Arbeit, was Arbeitskräfte angeht, Mitarbeiter. Und Fördermittel werden immer weniger. Und dann dachte ich mir so, wenn das so weitergeht, dann sieht es irgendwann richtig schlecht aus. Und das kann doch nicht sein. Und weil ich mich privat, wie gesagt, mit dem Thema beschäftigt habe und wir ja den Aufstieg von, in Anführungsstrichen, von Bitcoin kennen, die letzten 15 bis 16 Jahre, dachte ich so, naja, vielleicht ist es mal an der Zeit, über Alternativen nachzudenken. Und mit Alternativen meine ich alternative Zahlungsmethoden, aber auch alternative Finanzierungsmethoden. Und das war so der Gedanke oder der ausschlaggebende Punkt, warum ich diesen Tweet abgesetzt habe. Ja, so ein bisschen verdeckt, weil ich, also zu dem Zeitpunkt hatte ich das Projekt noch gar nicht, was ich jetzt mache seit kurzem, das war noch gar nicht da. Und da hatte ich auch noch nicht die Gedanken dazu, aber es hat mich beschäftigt und ich habe das einfach mal so rausgehauen und wollte auch mal so gucken, ob da jemand reagiert. Und komischerweise, du hast reagiert. Das hat eine Weile gedauert, aber ich habe das gar nicht erwartet und plötzlich hast du mir die Nachricht geschrieben und dann dachte ich, krass, es hat ja doch jemand gesehen, ja, so, weil mein Hauptkanal zum Beispiel war die ganzen Jahre Twitter eigentlich und seit der Übernahme von Musk ist ja Twitter so ein bisschen in Verruf geraten und viele sind abgewandert. Und da dachte ich auch so, liest das überhaupt noch jemand? Für wen mache ich das hier noch? Ja, so vorrangig auch für mich, weil ich mich dadurch selber up-to-date halte. Aber wie gesagt, das war dann der ausschlaggebende Punkt. Ich habe das einfach mal rausgehauen, gucken, was passiert. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Und je mehr wir darüber gesprochen haben, und jetzt hatte ich Zeit, und dann dachte ich, ach komm, ich mache das jetzt einfach mal. Manchmal muss man Dinge einfach machen.
Genau, und was du jetzt machst, ist erstmal dieser Instagram-Account, genau, den du ins Leben gerufen hast. btc.clubculture, genau, wenn ihr den suchen wollt. Und da veröffentlichst du regelmäßig, also gibst dir schon wirklich Mühe, kleine Reels zu erstellen, ja, und so ein bisschen Showcases zu zeigen für Clubs, wie sie Bitcoin benutzen können?
Genau, also der Account-Name ist eigentlich Bitcoin in Clubs-Kultur, was so eine Doppeldeutung hat, also Club einmal Clubkultur und Kulturbereich, also der ganze Kulturbereich ist damit auch gemeint. Ich wollte das nicht so eng machen, ja, weil das ist ja nicht nur auf Clubs bezogen. Und also Bitcoin in Clubkultur sozusagen, und das Handle ist btc.clubculture. Und es geht darum, also es steht auch in der Bio, Bitcoin als alternatives Zahlungsmittel in Clubs, Spielstätten und Kulturorten, Infos, Chancen, News und Praxis für Betreiber und Gäste. Und was auf dem Account passiert, beziehungsweise was ich damit vorhabe oder was Follower dort erwarten können, ist, dass ich einmal pro Woche, das ist immer Freitag, kommt ein Infopost, der besteht aus mehreren Slides, so meistens 3 bis 5 Slides, wo ich ganz einfach und leicht verständlich das Thema Bitcoin etwas erstmal erkläre. Also was ist das, um was geht's da, was kann man damit machen und so weiter. So, dass es wirklich auch Laien verstehen. Ja? Also man braucht, wie gesagt, ich sehe mich selber noch so ein bisschen als Laie oder nicht als Profi, sagen wir es mal so rum. Und ich mache das so, wie ich denke, dass jemand, der noch nicht in Berührung damit gekommen ist, da drauf geht und das liest und das aber auch verstehen kann. Ja? Das soll nicht so nerdig sein. Also nicht, dass das gleich wieder abschreckt, nur ich verstehe das nicht, interessiert mich nicht, folge ich nicht. Das soll es nicht sein. Und so ist das gedacht. Und weil nur einmal pro Woche, wir kennen ja alle Instagram-Algorithmus, ist ja ziemlich schwierig, und dachte ich mir, okay, wir müssen noch was machen, und es kommt immer Dienstag noch so ein kleines Reel, das sind meistens 10 bis maximal 20 Sekunden, wo es so kleine Kurzvideos gibt, einmal für den Algorithmus und um den Account ein bisschen am Leben zu halten, wo man sehen kann, wie man Bitcoin in der Clubkultur zum Beispiel einsetzen kann. Also nur mal ein Beispiel, ist auch schon draußen, es gibt aktuell 6 oder 7 Beiträge. Also jemand geht an die Kasse von einem Club und dort ist ein QR-Code und der kann dort mit seinem Smartphone praktisch, scannt den QR-Code und kann praktisch mit Bitcoin, also über Lightning-Netzwerk, bezahlen sozusagen. Ja, also das sieht man da. Und so einmal über diese Bildsprache und über die Texte möchte ich die Leute da ranführen an das Thema und ein bisschen aufklären und das näher bringen. Das ist so der Sinn des Accounts.
Man merkt, du hast es richtig gut durchdacht. Als Social Media Experte, irgendwie regelmäßig Content und ja, alles. Das klingt erstmal gut, aber wie ist denn so bisher die Reaktion überhaupt aus der Branche, die du ja eigentlich erreichen willst, so die Kulturbranche? Sind die tatsächlich so, dass sie sagen, bäh, das ist Bitcoin, damit wollen wir nichts zu tun haben, das machen ja nur Scammer? Oder ist es, wir haben gerade gar keine Zeit dafür, weil wir haben andere Probleme, um die wir uns kümmern müssen? Oder sind die offen, die Leute, mit denen du da gesprochen hast? Weil dein Vorteil ist ja wirklich, du hast schon diesen persönlichen Kontakt, mhm, und aus eigener Erfahrung weiß ich ja auch, wenn ich jetzt sagen würde, ich finde das eine gute Idee, ich gehe zu so einem Club hin, dann pralle ich da ja ab, mhm, irgendwie, aber du bist ja gut vernetzt.
Genau, also ich habe das schon mal angesprochen, das ist schon viel länger her, also vor mindestens einem halben Jahr bis dreiviertel Jahr habe ich das mal angesprochen, mit 2 Clubs aus Leipzig habe ich da mal gesprochen oder Clubbetreibern und habe das mal so angeteasert, da gab es diesen Account noch gar nicht und wie gesagt, das war, glaube ich, die Zeit, wo ich diesen Tweet abgesetzt hatte und habe nun mal so gefragt, hey, habt ihr schon mal was davon gehört? Kennt ihr euch damit aus? Und wäre das nicht mal eine Überlegung, da mal was zu testen? Ja, so war der Erstkontakt. Und die 2 Clubbetreiber, mit denen ich gesprochen hatte, die waren ehrlich gesagt interessiert, aber wie es meistens so ist, hatten noch keine Erfahrung in dem Bereich. Ja, also auch nicht privat oder so. Das Thema vielleicht schon mal gehört, aber keine Vorstellung, okay, was kann man damit machen oder wie kann man das in den Club, im Club einsetzen und welche Vorteile könnte das bringen. So, und aber sonst habe ich ehrlich gesagt noch nicht groß mit Leuten gesprochen, außer noch mit einem aus dem Verein, aus dem Live-Kombinat. Aber Vereinsstruktur macht die Sache ein bisschen schwieriger, also aufgrund der Regularien in Deutschland, was Vereine angeht. Da war das eher nicht so Thema, also zunächst erstmal nicht. Und wie gesagt, das waren so die zwei Erstkontakte. Und bis jetzt hat sich da aber noch nichts weiterentwickelt, weil, das ist das, was du gerade gesagt hast, die Clubs haben aufgrund dieser Schwierigkeiten mit Überlebenschancen und alles Mögliche extrem viel zu tun, ihre Läden am Laufen zu halten. Ja, so, und wie gesagt, die Leute gehen immer weniger weg, können vielleicht auch nachher nochmal auf die Clubstudie ein bisschen eingehen, so ein paar Eckdaten nennen, dann sieht man das auch gut. Und da müssen die sich Gedanken machen, hey, wie kann ich meinen Club am Laufen halten, wie kann ich Kosten reduzieren, wie kriege ich die Leute wieder ran, ja, so, warum gehen die nicht mehr weg und alles Mögliche. Und da ist so viel im Kopf bei denen, glaube ich, dass die für, ich sag jetzt mal, so ein Thema, so ein neues Thema wie Bitcoin im Kulturbereich, erstmal wahrscheinlich nicht so viel Zeit haben oder nicht so offen sind dafür, ja, so, weil, wenn man das noch nicht kennt, ich kenne das ja selber, du weißt noch nicht, okay, was kann ich damit machen? Ist das sicher? Ist das seriös? Ja, und alles sowas. Also es herrscht noch so eine gewisse Vorsicht, würde ich es mal ausdrücken. Das wird noch ein bisschen dauern. Ich denke aber, dass so spätestens in den nächsten 3 Jahren bis allerspätestens in den nächsten 5 Jahren ist das Thema definitiv auf dem Tisch bei einigen. Und dann vielleicht muss man sich sogar auch damit auseinandersetzen und anfangen, darüber mal nachzudenken, weil es braucht einfach eine Weiterentwicklung auch in diesem Bereich, also Zahlungsmittel oder Finanzierungsmethoden. Und das ist so, das sehe ich so.
Ja. Gibt's denn eigentlich, das habe ich mich so gefragt, ich habe auch diese Club-Studie gelesen, ne? Es gibt ja, welche, also und wie heißt das, Live-Musikspielstätten,
genau.
So ein schöner Begriff. Es gibt ja soziokulturelle Zentren, es gibt irgendwie Vereine, es gibt so diese Clubs, die ja auch nicht nur Musik machen, sondern, weiß ich nicht, unter der Woche eine Tischtennisplatte hinstellen und eine Bar aufmachen und Musik spielen, sowas. Also viele sind als Verein organisiert, einige als Unternehmen, aber was ich mich gefragt habe, die haben ja mittlerweile alle auch so einen Social-Media-Account,
ja.
Ne? Das ist ja, das musst du haben, um zu überleben.
Genau.
Haben die denn, wie zum Beispiel andere Vereine oder NGOs, auch so jemand, der sich um sowas wie Fundraising kümmert?
Naja, also es ist so, also hauptsächlich sind das ja eigentlich ganz normale Unternehmen, ja, Clubs so. Es gibt klar Institutionen, die werden gefördert, auch von der Stadt zum Beispiel, Coney Island oder Werk 2 sind solche Spielstätten. Aber jetzt, wenn wir mal eine Distillerie nehmen oder Illipamanoke, so mit die bekanntesten, das sind ganz normale Einzelunternehmen, sag ich jetzt mal so, wo ein Betreiber da ist und die müssen natürlich wirtschaftlich auch arbeiten. Solche Funding-Aktionen gibt es jetzt nicht direkt, was es immer mal gab und das ist meistens, wenn es akut ist, dann gibt es so Crowdfunding-Aktionen. Ja? Wie zum Beispiel Distillery musste ja jetzt umziehen, ist letzte Woche 33 Jahre alt geworden.
Der älteste deutsche, ostdeutsche
Techno-Club. Genau. Club in Ostfriesland, genau. Und die haben ja jetzt im August in der neuen Location auf der Messehalle, in der Messehalle 7 aufgemacht. Und die haben dort, mussten extrem viel Geld reinstecken, ja. Wie gesagt, heutzutage sind die Auflagen höher, also zum Beispiel Schallschutz, Lüftungsanlagen und so weiter. Und das sind extreme Kosten. Also wir reden hier nicht von ein paar tausend Euro, wir reden hier von hunderttausende Euro, ja. Und wie gesagt, wenn immer mal sowas ist, gibt's Crowdfunding-Aktionen, zum Beispiel, hey Leute, wir brauchen eine neue Lüftungsanlage. Hier ist eine Crowdfunding-Aktion, wäre geil, wenn ihr da mal was spenden könntet oder so, um den Club natürlich am Leben zu erhalten. Das funktioniert meistens auch immer, aber wenn man das jetzt mal auf eine ganze Gänze betrachtet oder die über die ganzen Jahre, waren das natürlich schon einige Crowdfunding-Aktionen, ja. Und irgendwann, weiß ich nicht, ist bei den Leuten vielleicht auch dann irgendwann die Luft raus, beziehungsweise du kannst ja nicht jedes Mal immer 10, 20 Euro spenden, was ja schon viel ist, glaube ich, für jemanden. Wenn man auch mal die Zielgruppe betrachtet, ja, das ist ja nicht, die Hauptzielgruppe ist ja eher eine jüngere Zielgruppe, die vielleicht jetzt auch nicht so das Geld locker sitzen haben. Also muss man davon ausgehen, dass mit jeder neuen Crowdfunding-Kampagne vielleicht immer weniger Aufmerksamkeit erregt wird und auch weniger Geld eingesammelt wird, ja. Was natürlich am Ende den Club oder was nicht so optimal ist, weil entweder funktioniert dann die Crowdfunding-Aktion nicht, wenn die nicht erfolgreich ist, na, dann kriegst du auch das Geld nicht. Ja, so. Also steht der Club wieder da und was machen wir jetzt? Ja, entweder kann man die Lüftungsanlage nicht einbauen. Wenn du die Lüftungsanlage nicht einbauen kannst, hast du Probleme mit den Auflagen, kannst du vielleicht den Club nicht aufmachen. Ja, so. Also das sind alles so Sachen, die man beachten muss oder Schallschutz und sowas. Aber solche Funding-Aktionen jetzt permanent oder größere Sachen gibt's meiner Meinung oder ist mir nicht bekannt, sag ich mal so. Ja. Und das ist auch so ein Grund, wo ich dann sage, naja, wie gesagt, mit diesem Thema Bitcoin, wenn man sich mal diesen Aufstieg ansieht, ja, ich sage jetzt auch gleich dazu, hochvolatil und Schwankungen und so weiter, das sind ja immer die Argumente, die dann kommen, klar, aber wenn man sich damit beschäftigt, das muss man aushalten können irgendwie, der Club, wenn das jetzt ein Club macht, wenn wir das spezielle Thema nehmen, klar, muss man dann kalkulieren, ja. Ich sage auch, man kann jetzt nicht hundertprozentig auf Bitcoin setzen. Das sollte man auch nicht machen, ja. Also, es geht hier um eine Diversifikation und, zum Beispiel auch, wenn man das jetzt mal testen sollte, Bitcoin-Zahlung, was man da über Bitcoin einnimmt, ich würde auch nicht raten, das erstmal ins operative Geschäft mit reinzunehmen oder beziehungsweise damit zu rechnen. Ja, das muss man getrennt betrachten. Vielleicht erstmal klein anfangen, dass man mal guckt, wie sich das entwickelt. Das ist auch so, das wird jetzt auch demnächst mal auf meinem Account kommen, wie man, was man da machen kann, beziehungsweise wie das gedacht sein soll. Ja, so sehe ich das.
Wir hatten vor einiger Zeit, hatten wir mal Martin hier im Podcast, der auch gesagt hat, wenn du als Unternehmen Bitcoin akzeptieren willst, dann brauchst du eigentlich eine ganzheitliche Strategie. Mhm. Und das, was du ja eben schon gesagt hast, dieses voll auf Bitcoin setzen und vielleicht nur das zu nehmen, um damit zu spekulieren letztlich, wenn ich sage, in 5 Jahren wird der Kurs steigen, das ist ja, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass das eigentlich keine richtige Option ist. Wie könnte denn mit dem ganzen Hintergrund, den du hast, welche Probleme oder welche Charakteristika so dieses Business im Clubbereich hat und welche aktuellen Herausforderungen sind. Was sind denn so die vielfältigen Möglichkeiten? Wie könnte eine ganzheitliche Bitcoin-Strategie aussehen? Was sind zum Beispiel, wie du es eben gesagt hast, Wege, um kleine Bitcoin-Einnahmen zu generieren, um zu sagen, wir fangen mal damit an, wir probieren das mal irgendwie aus, wir testen mal irgendwas.
Genau. Also so, ich habe so ein paar Ideen, also zum Beispiel, oder jetzt mal ganz einfach gesagt, nehmen wir mal den Eintritt. Ja, also ein Beispiel, aktuell sind Eintrittspreise liegen zwischen 10 und 15 Euro, in der Regel eigentlich 15 Euro, was schon relativ viel ist. Ja. Und nehmen wir mal an, du kannst ein Ticket kaufen oder Abendkasse 15 Euro, Vorverkauf ein bisschen günstiger, aber nehmen wir jetzt mal Abendkasse 15 Euro. Und du sagst aber, hey, wer mit Bitcoin zahlt, bezahlt zum Beispiel nur 13 oder 10 Euro. Ja, also es muss ja ein kleiner Anreiz oder ein größerer Anreiz da sein, dass die Leute bereit sind, auch mal das zu probieren und mit Bitcoin zu bezahlen. Und wenn ich jetzt sage, ob ich jetzt 15 Euro in Euro bezahle oder 10 Euro in Bitcoin und spare mir 5 Euro, mit dem Hintergrund, dass ich ja davon ausgehe, wenn ich Bitcoin habe zum Beispiel, dass der Kurs immer weiter steigt und ich sozusagen eigentlich nicht verliere, dann gebe ich lieber gern die 10 Euro aus, spare 5 Euro. Das heißt für mich als Gast, ich habe sozusagen noch 5 Euro theoretisch übrig und könnte mir davon schon mal ein Getränk kaufen, eins mehr als sonst vielleicht. Oder ich nehme die 5 Euro und spare die weiter, was auch immer. So, bezahle ich jetzt aber die 15 Euro in Euro an der Abendkasse, naja, dann muss ich die 15 Euro dahinlegen. Das heißt, in meinem Portemonnaie ist auf jeden Fall weniger Geld für die Bar zum Beispiel, ja, oder andere Geschichten, die im Clubbereich noch da sind. Oder Garderobe, da geht's dann weiter, beziehungsweise auch an der Bar, ja, also Getränkepreise zum Beispiel. Die könnte man reduzieren. Und was ich denke, also einmal der Gast spart Geld und der Club zum Beispiel, und das ist das, woran ich eigentlich speziell denke, wenn der Club Bitcoin einnimmt, wie gesagt, einen kleinen Teil, und der legt das hin und lässt das liegen, weil wir gehen ja davon aus, lange Sicht, ja, also langfristig halten, weil der Kurs steigt, dann muss er das auch liegen lassen. Und das Geld, was man da einnimmt, vermehrt sich halt im Laufe der nächsten Jahre. Ja, also wir reden jetzt nicht von Monaten, auch nicht von einem Jahr, sondern sagen wir mal 3 bis 5, mindestens 5 Jahre oder auch länger, ja. Wenn ich einen Club habe, dann gehe ich ja davon aus, dass ich den noch ein paar Jährchen aufmachen will. So. Und wenn sich das vermehrt, dann habe ich, wenn es gut läuft, am Ende ein kleines Polster, was ich einfach durch diese Bitcoin-Zahlung generiert habe, sozusagen. Was ich mit dem Geld dann mache, kann man sich aussuchen, ja. Also in den Club stecken, sollte man machen und so weiter. Und Das
aber es ist doch, so der Gedanke. Aber ganz am Anfang, Sie könnten es ja auch jetzt billiger machen, dass ich Geld für die Gastro habe. Sie können ja auf 10 Euro gehen, da hätte ich ja auch die 5 Euro.
Naja, ja, aber du musst ja, du hast ja Kosten im Club, ja. Also du musst ja deine Mitarbeiter bezahlen. Wie gesagt, Energiekosten sind gestiegen. Wenn du umbaust, und die Clubs mussten ja umbauen, diese ganzen Kosten, das ist ja alles gestiegen. So, das ist, das Geld steckst du dann da rein und da, das ist dann weg sozusagen. Aber wir wissen ja, wenn Bitcoin, wir gehen davon aus, dass der Kurs steigt, dass du am Ende etwas mehr hast, als wenn du nur das Geld jetzt in Euro einnimmst.
Langfristig, ja. Wenn der Cashflow zwischendurch negativ wird, dann hast du ein großes Problem.
Ja,
aber
das habe ich auch drüber nachgedacht natürlich. Und deshalb sage ich, erstens, man kann nicht hundertprozentig da draufsetzen. Und zweitens, man müsste das so kalkulieren. Das kann ich aber jetzt nicht genau sagen, weil ich habe keinen Club oder so. Ich weiß nicht, wie da kalkuliert wird. Aber zum Beispiel, wenn ich in Bitcoin-Zahlung anbiete, Eintrittspreis, dann sollte da auch natürlich noch eine kleine Marge drin sein, also eine kleine Gewinnmarge, ja. Also nicht, dass ich jetzt auf Null rechne, weil ich davon ausgehe, der Kurs steigt sowieso. Nein, wir kennen ja die Schwankungen. Also sollte eine kleine Gewinnmarge noch drin sein, dass ich vielleicht mal eine kleine Schwankung von 10 oder 20%, was ja immer mal passieren kann, auch ausgleichen kann. Zumindest, dass ich nicht komplett ins Minus rutsche. Ja, das war so der Gedanke. Und noch ein anderer Punkt, wenn man das nicht machen möchte, weil einem das zu unsicher ist und weil man das Geld braucht fürs operative Geschäft, war auch ein Gedanke von mir, zum Beispiel, es gibt ja an der Bar Trinkgeld. Ja? Also Leute geben ja Trinkgeld an der Bar. Also warum nimmt man nicht einfach mal das Trinkgeld, was man an einem Wochenende oder einem Abend einsammelt, an der Bar zum Beispiel, das sind bestimmt 50 bis 100 Euro, vielleicht auch mehr, je nach Clubgröße, und nimmt das und legt das jede Woche oder jeden Monat halt an, ja, also wie so eine Art Sparplan. Und dann kann man ja gucken, wie entwickelt sich das, funktioniert das für mich, macht das Sinn, also auf lange Sicht, ja, so. Und eigentlich verliert man ja nichts dadurch, weil es ist ja Trinkgeld, also ja, es ist ja nicht das Geld, was ich einplane in meinem operativen Geschäft, was ich über Ticketverkauf zum Beispiel einnehme.
Ja, aber Trinkgeld gehört ja doch aber den Leuten, die da arbeiten, oder?
Ja, das stimmt, guter Einwand. Da habe ich zum Beispiel auch mal mit den Clubbetreibern drüber geredet und da habe ich gesagt, naja, das muss man natürlich im Team dann mal vorher besprechen und sagen, Leute, wir haben hier, ihr kennt ja unsere Situation, die wird vielleicht auf lange Sicht nicht besser, weil wir Geld brauchen oder Fördermittel immer weniger werden. Wir haben hier mal überlegt, Thema Bitcoin, was haltet ihr davon, wenn wir das Trinkgeld, was wir einnehmen, mal in einen Topf werfen und mal in Bitcoin investieren? Wenn die Leute in dem Club natürlich darauf bedacht sind, auch länger noch in dem Club zu arbeiten und das den Club zu unterstützen, wovon ich ausgehe, wenn ich da arbeite, und die sagen, ja, okay, können wir mal ausprobieren, naja, dann wissen alle Bescheid, dann ist Konsens da und dann kann man das machen. Also das muss natürlich abgesprochen sein. Es soll jetzt nicht so sein, dass der Clubbetreiber sagt, hey, das Trinkgeld, das nehme ich jetzt hier, das kriegen meine Mitarbeiter nicht und ich probiere das jetzt einfach mal. Den Weg würde ich nicht gehen.
Das ist, egal. Das ist, ja, aber was ich ja super interessant fand, als wir uns das erste Mal getroffen und gesprochen haben und du mir diese Probleme der Szene erzählt hast, dachte ich so, was sind die Möglichkeiten? Oder mir kamen so lauter Ideen, wo man das, was jetzt schon an Bitcoin-Spielereien entwickelt wurde, vielleicht nutzen kann, um so zusätzliche Einnahmen zu generieren. Nicht, dass man sagt, ich kannibalisiere jetzt irgendwie meine Einnahmen, um mir so einen Bitcoin-Stack aufzubauen für die Zukunft, sondern ich meine, was hast du gesagt? Ticket-Vorverkauf sind die Gebühren manchmal 10%.
Ja.
Und wenn du 15 Euro Eintritt hast und dann hast du noch einen Ticketanbieter dazwischen und dann sind 1,50 weg, was schon echt wehtun kann, wo ich so dachte, naja, es gibt ja hier jede Bitcoin-Konferenz, kaufst du dir, hast du eine eigene Serverinfrastruktur und dann läuft das über, weiß ich gar nicht, BTC Pays?
Pretix?
Ja, es gibt auf jeden Fall schon diese Lösung, das ist schon entwickelt. Oder die Leute zahlen an der Bar oder das, was Martin damals auch erzählt hatte, wenn du halt so einen Gastrobetrieb hast und Gastro ist in den Clubs eine der Haupteinnahmequellen, dann musst du immer wieder die Leute schulen, wenn du eine neue Zahlungsinfrastruktur hast. Ne? Du hast irgendwie einmal im Monat musst du Leute schulen. Gibt es da irgendwie Lösungen, wie man das benutzen kann? Dann habe ich wieder gedacht an Lipa, die ja direkt so eine Wallet-Lösung haben für Gastrounternehmen, wo auf dem Handy einfach nur so eine Empfang-Wallet ist und der Chef hat nur quasi den Private Key, um das auszugeben. Was ja auch diese ganzen Probleme mit dem mit dem Bezahlen vielleicht so ein bisschen adressieren würde. Da fand ich zum Beispiel auch ganz interessant, es gibt Clubs, da wollen die Leute nicht mit Karte bezahlen, weil ja. dann irgendwo eine Dokumentation ist, aha, du warst hier Montagmorgen im Berghain und hast um 4 noch Bier gekauft oder andere Sachen oder so. Also, dass ja, tatsächlich dieses auch. Feedback kommt der Privatsphäre, dass die Leute gerne privat bezahlen würden, aber vielleicht auch digital, weil dieses mit Cash umzugehen im Club ist natürlich auch wieder, ne, das Geld für den Clubbetreiber ist erst das wirklich da, was am Ende des Abends in der Kasse ist mhm. und nicht, was noch irgendwie unter den Tisch gefallen ist oder so.
Also ja, das, also zwei Beispiele oder zwei Punkte, wo ich drauf eingehen will. Einmal mit, ich habe ja gesagt, ich habe mich mit zwei Clubbetreibern unterhalten und einer von denen hat zum Beispiel auch gesagt, ja, es gibt auch Leute, die möchten nicht mit Karte bezahlen. Ja, so, das wäre eine Möglichkeit, zum Beispiel denen eine Alternative anzubieten. Oder im Exen zum Beispiel, Exen N in Leipzig ist es so, dort im Club gibt es keinen Cash mehr. Also dort wird alles mit Karte bezahlt.
Was ja auch Vorteile wirklich hat für ja, den Betreiber.
Genau, einmal das. Und wie gesagt, heutzutage auch über Smartphone, ja, also die Leute, ich sag dann immer zum Beispiel, früher war ja immer noch so eine Ungewissheit oder so eine gewisse Angst auch besteht, wenn man das Thema erwähnt, mit Bitcoin zahlen über Smartphone, ist das sicher, ist das seriös, ist es kostengünstig oder ja, also kann man das machen. Und ich sag dann immer, naja, wenn wir mal überlegen, früher zum Beispiel, wo das losging, Kartenterminals, Kartenzahlung in Geschäften. Ja, da war das Gleiche. Hohe Gebühren, machen das die Leute, nehmen die das an. Heute ist es Standard. Ja, jetzt haben wir hier bezahlen über Smartphone. Ja, wie heißt es? NVC oder
NFC,
genau. Sowas. Das ist mittlerweile auch Standard. Und jetzt nehmen wir nochmal die Zielgruppe, ja, also die jüngere Zielgruppe ab 18, die ja in den Club dann dürfen. Also Millennials und Gen Z zum Beispiel. Die wachsen, die sind ja damit aufgewachsen, ja, also die kennen das nicht anders, die bezahlen mit dem Telefon und so weiter. Und diese Hürde würde ich dann schon mal wegschieben, ja, die ist eigentlich nicht mehr da, weil das Standard ist. Und das wird ja immer mehr. Also warum, oder das sind für mich Gründe beziehungsweise Punkte, wo ich sage, warum fangen wir nicht mal an, das einfach mal zu testen oder zu starten?
Naja, es muss halt eben auch diese Lösung geben, dass man sagt, ich kann das mit wenig Aufwand und einigermaßen sicher, es geht ja noch ums Thema Geld,
ja,
einigermaßen sicher irgendwie umsetzen und bauen. Ich weiß gar nicht, Stefan, man kann doch mit Sicherheit, es gibt doch diese ganzen Karten, wo ich auch drüber Lightning bezahlen kann. Oder so. Wir haben da beim Hacker-Kongress parallel Nipolis, da gab es doch diese Badges und sowas. Ich meine, wenn man so ein bisschen rumspinnt, was denn möglich ist in so einem Club, könntest du dir auch so eine Karte machen, hast da dein Bitcoin-Guthaben für den Abend drauf, ne, dass du weißt, ich kann auch nicht mein ganzes Guthaben jetzt hier, wenn der Punkt erreicht ist, mir ist alles egal, ich feiere durch und jetzt Lokalrunde, weil der Kurs gerade gut ist, kannst du auch sagen, aber hier...
das ist ja das, was du willst.
Ja, aber du, also es geht ja darum, das auch für die Besucher so einfach wie möglich zu machen. Ne? Hast du Bargeld dabei, fliegt dir auch immer irgendwie was rum. Eigentlich ist es ja praktisch. Vielleicht willst du das Telefon auch gar nicht dabei haben, weil dann kannst du es auch nicht verlieren oder so. Oder du musst es entsperren und...
Naja, das haben die Leute heutzutage immer dabei. Also du findest die wenigsten, die kein Telefon dabei haben.
Ja? Beziehungsweise dann vielleicht in Zukunft die Leute vielleicht eine Uhr dabei oder was. Aber das gibt es ja dann auch. Also klar, das ist aber die Sache, das ist alles on the edge. Was ich aber ganz passend zur Zielgruppe finde, ne? Also weil die sind ja alle up to date, die sind ja nicht hinterher. Also die haben ja das neuesten Scheiß alle. Und das passt dann schon. Was ich mir halt komplexer vorstelle, ist, sowas haben ja, also überhaupt in, sagen wir mal, im Einzelhandel und so Bitcoin zu benutzen, das versuchen die Leute ja seit 16 Jahren. Ja. Da gibt es auch Leute, die haben da eine ganze Menge Erfahrung mit aufgebaut und das ist, wie wir inzwischen wissen, ja nicht trivial. Also da gibt es durchaus sowohl User-Interface-Probleme, ne? Also du musst dann halt dann Personal schulen und so, also Dinge. Und es gibt auch immer leider rechtliche Probleme, ne? Also gerade wenn das, was man so, ich behalte jetzt ein bisschen von dem Geld und lege mir das zurück. Und dann musst du schon genau mit deinem Steuerberater, glaube ich, reden, was das dann bedeutet. Ne?
Ja.
Also das sind dann halt so Sachen, die Komplexität bedeuten. Ich sage nicht, dass das nicht geht. Ich glaube, das ist absolut machbar alles, aber man muss es halt wollen und muss am besten jemanden haben, sozusagen, auf den man zeigen kann und sagen, okay, die haben das schon gemacht, die wissen, wie das geht, frag die mal. So.
Genau, also guter Punkt auch mit dem Steuerberater, was du angesprochen hast. Also Punkt 1, das ist ja genau das, was ich am Anfang auch gesagt habe, diese Unsicherheit, das ist ja noch nicht da oder ja, es ist schon da, aber in der breiten Masse ist es, sag mal, so noch nicht angekommen und wie gesagt, im Club-Kulturbereich auch noch nicht so. Es gibt, habe ich schon mal recherchiert, es gibt ein paar Initiativen, die das mal getestet haben, in Berlin zum Beispiel, ja, ein paar Projekte, aber eher so im kleinen Bereich, da eher mit Ethereum und Smart Contracts und sowas. Das wäre zum Beispiel auch nochmal so ein Thema, dann Artists bezahlen automatisch, ja, und so weiter. Aber darüber reden wir jetzt nicht. Und aber das Thema Steuerberater oder beziehungsweise Finanzamt, ja, das kommt auch immer, wenn ich mit jemandem darüber spreche, kommt sofort, aber wie ist denn das dann mit der Steuererklärung, ja? Und ja, ich selber habe ja damit Probleme oder die meisten müssen eine Steuererklärung machen und kommen damit nicht klar, weil es so kompliziert ist. Aber, und das ist ja auch jetzt mittlerweile schon angekommen, selbst bei den Steuerberatern oder Steuerkanzleien, die müssen sich ja auch damit beschäftigen, ja, weil immer mehr Leute ihr Portfolio erweitern. Früher gab es Aktien, ja, da musst du 25% Kapitalertragssteuer bezahlen, wenn du es weniger als ein Jahr hältst, zum Beispiel, und dann verkaufst. Oder jetzt fängt das halt mit Bitcoin an, ja. Es ist einfach nur ein anderes Asset und die beschäftigen sich damit und gibt ja auch mittlerweile Tools, ja, verschiedene, wo man die Wallets dann anschließen kann und dann wird es getrackt und dann druckt man sich das aus und gibt das im Finanzamt. Die gucken da drüber. Habe ich zum Beispiel auch mit einem Freund erst letztens darüber gesprochen im privaten Bereich. Der hat das so gemacht über so ein Tool, hat das dorthin geschickt. Die haben drüber geguckt, wollten nochmal irgendwie einen Nachweis sehen, hat er das hingeschickt und das war okay. Also das funktioniert und wird in Zukunft sicherlich auch besser funktionieren, weil auch diese Steuerberater sich immer mehr damit auseinandersetzen und Wissen aufbauen. Also das würde ich jetzt nicht als Hauptproblem sehen, wo ich sage, wenn ich Clubbetreiber wäre, oh pf, nee, keine Ahnung, wie das geht, da traue ich mich nicht ran. Du musst es sowieso machen. Ja, naja, dann musst du halt mal, klar, wie gesagt, wir entwickeln uns immer weiter oder diese Szene entwickelt sich auch immer weiter, egal in welchem Bereich. Dann muss ich mich auch da dran setzen und naja, mal Interesse oder mich damit beschäftigen und dem Steuerbüro halt mal diese Zuarbeit machen. Aber das ist machbar, ja. Also, und nochmal, bevor ich sehe, wie mein Club zugrunde geht, wenn ich einen hätte, na, dann setze ich mich doch lieber hin und beschäftige mich damit. Geb denen das. Ja, man muss sie ja auch bezahlen, klar, aber ich muss sie sowieso bezahlen. Aber ich kann dann meinen Club weiterführen und habe vielleicht eine Möglichkeit oder eine Alternative, mir noch ein, wie gesagt, ein Polster aufzubauen. Also das sind so meine Argumente, die ich dann bringe, wenn ich schon sehe, die Skepsis oder so, was ich absolut verstehen kann. Ja? Auch wenn man sich noch nicht damit beschäftigt hat, es dauert eine Weile, das zu verstehen und so, wie das funktioniert. Aber es ist machbar und wenn man das liest, ja, ich lese ja auch viel, weil ich mich immer noch selber damit Wissen aneigne. Es gibt ja Leute, die sagen, wir stehen mit Bitcoin da, wo damals das Internet losging. Ja, also wir sind noch am Anfang. So, naja, das Internet hat sich auch entwickelt. Wir sehen ja alle, wo wir jetzt sind. Ja, also warum soll sich das nicht dahin entwickeln? Ich sehe das als Chance. Und gerade wenn ich sehe und auch höre, verdammt, Fördermittel waren immer weniger. Wo kriegen wir das Geld her? Wie können wir unseren Club am Leben halten? Ja, und ich, wie gesagt, nochmal, ich rede nicht nur von Clubs, sondern im ganzen Kulturbereich, ja.
Es ist so dieses Leidensdruckthema, ne? Ja. Und da habe ich das Gefühl, also auch seit wir darüber gesprochen haben, ich beobachte eh so ein bisschen so eine leichte Veränderung in der Gesellschaft. Ich habe das Gefühl, also wir haben A, diesen Punkt, ne? Am Freitag ist 31. Oktober, das heißt, es ist 17 Jahre Bitcoin White Paper. 17 Jahre. Mhm. Das ist einfach mal eine Zeit, in der hat sich jetzt eben viel entwickelt. Genau. Es gibt Spezialservice, die deine Kryptoassets irgendwie steuerlich aufbereiten. Es gibt Anbieter, die dir eine Wallet-Lösung für Gastronomen haben. Es gibt diese Konferenz, die jetzt darüber diskutiert, wie langweilig etabliert Lightning schon geworden ist. Ja. Und bei der letzten Konferenz war alles noch so fancy. Auf der anderen Seite gibt's diesen Leidensdruck, der irgendwie wächst und wo ich auch das Gefühl habe, der betrifft jetzt nicht nur Kulturbetriebe, sondern ich merke selber, dass sich viel mehr Leute mit dem Thema Bitcoin beschäftigen, wo wir ein bisschen bei diesem Henne-Ei-Problem sind, was du gesagt hast, die junge Generation ist damit aufgewachsen und ich glaube, es ist kein Problem auf der Nachfrageseite oder Angebotsseite, weiß ich jetzt gar nicht, aber die, die dann bezahlen würden. Also früher war ja immer das Argument, ja, wir bieten das jetzt an und dann kommt keiner, der das nutzen würde. Ja. Ich glaube, Bitcoin ist so gut verteilt schon und gerade auch in der jungen Generation halt auch ein echtes Thema, dass, wenn man das anbietet, das vielleicht genutzt würde. Allerdings, vielleicht ist der Punkt, dass man es noch spielerischer machen müsste. Das ist noch so ein Gedanke, den ich hatte, dass man sagt, vielleicht muss man ja gar nicht starten damit und gleich die Gastro ausrüsten damit und so richtig steuerlich komplexe Einnahmen generieren, sondern man könnte ja auch starten und sagen, komm, wir wollen uns mit dem Thema beschäftigen, wir machen hier mal so einen statischen Code hin, kannst ja jetzt auch mit Lightning machen, ne? Eine Bolt 12 oder sowas ist so ein fixer Code und sagt, ihr wollt den Club unterstützen, wir wollen uns mit Bitcoin auseinandersetzen, hier ist eine Spendenadresse. So, dann könnte man einfach sagen, okay, vielleicht kommen ein paar Sats rein, vielleicht nicht. Dann könnte man mit LNURL, ne, kannst du irgendwelche Aktionen auslösen, dass du sagst, hier ist, ist noch eine Spielerei, du kannst die, die Licht, also sowas wie, was war's, Poyo Feed, ne, das war so eine Website, wo du halt QR-Code gescannt, dann ging die Klappe auf, dann kam Futter raus und die Hennen sind hin und haben es gepickt und du konntest es übers Internet beobachten. Jetzt gibt's, glaube ich, die Lightning Cats, wo das ähnliches Prinzip ist. Oder es gibt so ein tolles Video von einem Live-Podcast mit Video, wo Ben Ark, glaube ich, da sitzt als ein Gesprächspartner und auch so einen Code hat. Und jedes Mal, wenn da eine Zahlung hingeht, kannst du aussuchen, ob er die Fliegenklatsche ins Gesicht kriegt oder die Nebelmaschine angeht. Und es ist so, man guckt sich das an, es macht einfach nur Spaß und Freude. Und sowas könnte ich mir halt auch, ne, du hast ja Licht, du hast so viele Optionen mit technischen Spielereien, vielleicht auch in so einem Club so ein bisschen Interaktionsmöglichkeiten zu machen, um zu sagen, ich generiere einfach was, weil die Leute haben vielleicht 5 Euro in Satz übrig, um so Spaß zu machen. So wie man früher Spielautomat hingestellt hat, so Arcade irgendwie, spielen so ein paar Runden und jetzt machst du vielleicht Pac-Man, aber mit Bitcoin oder so.
Genau, gut, dass du das ansprichst, weil zum Beispiel auch ein Beispiel, und da habe ich das selbst gemerkt, ist schon ein paar Monate her, da war das der 18. Geburtstag vom Eli Pamanoka, der Club in Leipzig. Und die hatten in einem kleinen Flur, hatten die so eine Videoprojektion auf eine Wand, lief so ein Video ab über einen Projektor und da stand so ein kleiner Kasten mit verschiedenen Knöpfen und so eine Klaviertastatur. Und immer wenn du auf so einen Knopf gedrückt hast, dann hat sich dort zum Beispiel so ein T-Rex gedreht oder eine kleine Katze hast du da gesehen oder irgendwas. Und wenn du auf die Klaviertasten gedrückt hast, kamen dann noch irgendwelche Visuals dazu, also Kreise oder Dreiecke, was weiß ich. So, was dadurch passiert ist, ist, ich selbst saß dort eine Stunde dran und habe dort rumgespielt, weil es einfach so Spaß gemacht hat. Ja, also es geht um diesen Spaßfaktor. Und dann kamen Leute, die das gesehen haben und die haben gedacht, ich bin derjenige, der die Visuals macht, habe ich in dem Sinne auch gemacht, aber eigentlich war ich ja nur Gast und habe dann gesagt, hey, ich bin nicht hier derjenige, der das hier hostet, ja, sondern ich bin nur Gast, ich habe hier rumgespielt, ihr könnt das selber machen. Dann haben sich die Leute da dran gesetzt und dann saßen die dort eine halbe Stunde dran. Was ich da gesehen habe, war, und das habe ich auch vorhin gesagt, ich glaube, es reicht nicht mehr aus, einen Club mit Musik, Alkohol und anderen Sachen dass das da stattfindet, sondern du musst die Reize wieder neu anteasern. Und wenn du sowas reinbringst, solche Spaßfaktoren, solche Spielereien, dann, und das war das, was ich gesehen habe, du hältst die Leute in dem Club. Ja? Was auch, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, was auch passiert ist, oder in den letzten Jahren oder jetzt aktuell, die Leute bleiben nicht mehr so lange. Ja? Früher waren Partys bis um 7, um 8, um 9 völlig normal, ja, manchmal auch länger. Das ist heute überhaupt nicht mehr so, ja. Also die Leute kommen entweder gleich am Anfang, beziehungsweise fangen die Partys jetzt teilweise auch schon um 9 an, also viel früher als damals um 11.
Ist doch für uns alte Leute auch normal.
Ja, vielleicht soll ich mal wieder in den Club gehen, genau. Weil das mal zu spät.
So, auch wieder ein Anreiz für älteres Publikum, ja, sage ich mal so. Und bleiben aber nicht mehr so lange, also die bleiben vielleicht so bis um 3, um 4. Klar geht das noch länger, aber so die Masse ist so 3 um 4 und das ist eigentlich Peak Time oder früher war das Peak Time, ja, also wo der Club voll war und die Party voll am Laufen war. So, also wenn du jetzt was reinbringst, was Spaß macht, wo die Leute dran rumspielen können, also selber dran rumspielen können, und jetzt kommen wir zu deinem Beispiel, was du gesagt hast, dann hältst du meiner Meinung nach die Leute länger im Club. Und dann haben die Spaß und dann geben die vielleicht auch nochmal, sagen die, ach komm, wir bleiben noch eine halbe Stunde, weil es so Spaß macht. Ja, dann holen die sich auch nochmal ein Getränk. Ja, also wird der Umsatz ja zum Beispiel wieder für den Club auch attraktiver. Und nehmen wir mal an jetzt über solche QR-Code-Geschichten, du hast eine spezielle Lichtinstallation, die du halt nur als Gast bedienen kannst, wenn du zum Beispiel ein paar Sets über den QR-Code sendest.
Strobo für alle.
Ja? Also ich sage jetzt mal hier Lightning Blitz oder das Bitcoin-Logo, was auch immer. Ja, wenn der Club dahinter steht und das machen will, naja, da musst du ja auch irgendwie mal auch was zeigen. Ja, so, also oder Strobo oder Nebelmaschine. Ja, also dass die Leute sozusagen aktiver Teil des Clubs werden und am Clubgeschehen an dieser Partynacht mitwirken können, ohne dass du groß in die Struktur eingreifst. Ja, also wie gesagt, wenn du jetzt eine Nebelmaschine, und wir wissen alle, manchmal ist es zu hell im Club oder keine Ahnung, die Leute wollen nicht gesehen werden, naja, dann schiebe ich mal ein paar Sets rüber und drücke mir hier ein bisschen Dampf, also Nebel rein, und dann bin ich wieder ein bisschen safer. Ja, so. Also solche Spielereien, das ist was ich in den Club reinbringen würde. Das kann man damit umsetzen.
Es ist super Interaktionspotenzial, genau. Einfach das mitzugestalten, und vor allen Dingen, ich meine, wir reden ja jetzt über so ganz einfache Ansätze, ja. Aber du kannst ja solche Clubs oder solche Kollektive, die da auch Partys machen, die sind ja oft noch viel vernetzter mit anderen Künstlern oder Subkulturgruppen. Und ich meine, du kannst ja die eigene Installation überlegen, was du da machst, was passiert, wenn du da ein paar Sets hinschickst. Also dieses Machine Payment, dieses automatische, eigentlich dieses Potenzial mal auszuprobieren. Ich bei den Lightning Hack Days, es war immer das Schönste zu sehen, da steht dieser Biertab, was ja auch noch Automation, ja. Du kannst Personal einsparen. Da war der Kühlschrank, da war kostenloses Bier drin, und alle standen an dem Biertab an und haben da mit Lightning bezahlt, weil danach noch lustige Memes auf dem Bildschirm waren und weil sie das ausprobieren wollten und weil es irgendwie einfach zeitgemäßer war.
Und im Prinzip ist das ja auch das Grundprinzip von Apps zum Beispiel auf Smartphones, ja, also dieser Gamification-Faktor. So hältst du die Leute in den Apps drin, ja, also Instagram zum Beispiel. Nur nehmen wir das Beispiel, weil das hat die Masse, jeder hat so einen Account. Früher war das die Plattform, wo du nur Bilder hochladen konntest mit 6 verschiedenen Filtern, ja, damit hat's angefangen. Jetzt haben wir Stories, Reels, wir haben Features mit Stickern, Umfrage-Buttons, was auch immer, GIFs kannst du reinbringen, alles Mögliche. Ja? Warum wird das gemacht? Naja, irgendwann reichen dir Foto hochladen, 6 Filter nicht mehr. Also musst du die App weiterentwickeln, weil die Firmen ja wollen, dass die Leute da drin bleiben. Und wir sehen ja, dass die Leute da drin bleiben, weil sonst, wir kriegen ja immer mehr Zuwachs bei den Apps. Ja? Und im Prinzip ist das nichts anderes. Wir übertragen das jetzt bloß in den Club. Es ist immer noch digital, ja, das ist das Gute. Wie gesagt, die jüngeren Generationen sind damit aufgewachsen, die kennen das nicht anders. Also verbindet man das, und ich bin mir sicher, dass das funktioniert. Ich würde es auch machen, ja, also weil es einfach Spaß macht. So, und die Leute haben ihr Telefon dabei, also warum nicht?
Ich glaube, was noch ein ganz wichtiger Faktor ist, wir haben jetzt sehr über so eine Konsumebene gesprochen, ne? Ich mache irgendwas und dadurch wird was ausgelöst. Ich gebe die Sats aus, und was ja noch wichtig ist, diese Clubs oder diese soziokulturellen Zentren oder Kulturbetriebe, die jetzt nicht zur Hochkultur gehören, die sind ja oftmals eben auch Orte des sozialen Miteinanders und des Austauschs und der Organisation. Ich meine, es gibt dieses Live-Kombinat hier in Leipzig, die Clubs treffen sich, es gibt die Space Odyssey, wer das nicht kennt, das ist so wie quasi wie eine Mini-Love-Parade, nur ein bisschen mehr politischer Anspruch, genau, aber da sind auch LKWs mit Musik und da wird tanzend durch die Stadt. Also es wird richtig, Festivals werden organisiert, es gibt so diese illegalen Spots, wo Partys stattfinden und alles. Was diese Orte eben so ausmacht, diese Clubs, und das hatte ich vorhin schon gesagt, es gibt auch die Tischtennisplatte, ne? Man kann da auch einfach, weiß ich nicht, unter der Woche hingehen, um so ein bisschen nicht alleine zu sein. Die Leute bezeichnen das ja auch manchmal als ihr Wohnzimmer. Und wo ich zum Beispiel ein großes Potenzial sehe, ist eben auch, um die junge Generation abzuholen, zu sagen, naja, warum greifen wir das nicht auch als Thema auf? Dieses gesamte Bitcoin und die Veränderung der Gesellschaft, und nutzen das, wenn wir jetzt hier Spielereien haben, ne? Und du kannst bei uns bezahlen oder du kannst uns ein Bitcoin spenden, und die Leute kommen da hin und sagen, ich habe da keine Ahnung davon. Ich hätte aber gerne Ahnung davon, aber es gibt draußen außer Podcasts und YouTube-Videos eigentlich in der Schule wenig Bildung oder auch sonst gibt es da richtig keine Angebote, dass man sagt, man könnte das ja auch thematisch besetzen und zu sagen, wir nutzen dieses Phänomen, was jetzt seit 17 Jahren da ist, ja, und zu sagen, was gibt's denn da für Schnittmengen? Wie kann man denn selber was entwickeln? Wir machen mal vielleicht so ein Mini-Hackday. Wir sagen, wie baut man sich denn so eine Maschine, die man mit Sets bedienen kann? Oder was ist ein Bitcoin Full Node? Oder was ist überhaupt dieses ganze Konstrukt? Und wollen wir das oder nicht? Ist das politisch wichtig, dass man sagt, man holt eigentlich die Leute ab, wo du gesagt hast, die kommen nicht mehr in den Club, die feiern nicht mehr so lange. Mhm. Man holt sie da ab, wo sie vielleicht auch noch ein anderes Interesse haben. Dass man sagt, ich interessiere mich für Musik und so im Umfeld und ich kann hier mit Leuten quatschen und meine Fragen loswerden. Aber ich kriege eben auch diese finanzielle Bildung, was so ein bisschen trocken und abstrakt klingt, aber ja, das vielleicht. Ja, und dann spiele ich trotzdem noch Tischtennis nebenbei.
Genau. Also was es ja auch schon immer gab, so Workshops wie Ableton-Workshops, ja, zum Beispiel, also wo ich hier mit Tools, also Hardware-Tools, Musik produzieren kann, ja, so zum Beispiel, oder
DJ-Workshops.
Genau, einfache DJ-Workshops, ja, da mal angefangen. Also zwei Plattenspieler, beziehungsweise heutzutage mehr CDJs, also ja, digital. Das gibt's ja auch noch und das wird auch genutzt, ja, so. Und wie du sagst, klar kann man das damit reinbringen, ja, und so ein bisschen auch wieder Aufklärungsarbeit machen. Und das ist ja genau das, wie gesagt, das war mein Hintergedanke, auch mit diesem Account nochmal, die Leute vielleicht erstmal aus dem Clubkultur oder Kulturbereich abzuholen und da ranzuführen. Und wer sich dafür interessiert, ganz leicht und einfach verständlich das Thema mal näher zu bringen. Und wenn sich dafür jemand interessiert, der wird sich sowieso dann weiter damit beschäftigen, also auch privat, ja, ohne jemanden, der da ist und sagt, hier, guck dir das mal an, hin und her. Aber wenn du solche Möglichkeiten anbietest, das wäre ja auch wieder für einen Club oder für eine Spielstätte eine Erweiterung seines Portfolios sozusagen, weil die ja auch immer nach neuen Möglichkeiten suchen, wie sie die Leute mal wieder in die Spielstätte kriegen. Nicht jetzt nur für die Party, ja, so einfach mal auch Aufmerksamkeit für die Spielstätte erregen und sagen, hey, wir haben hier einen Club oder eine Spielstätte. Das Werk Zeil nehme ich jetzt zum Beispiel mal. Das ist ja ein großer Laden mit verschiedenen Räumen. Und die sagen, wir machen nicht nur Partys, sondern wir machen auch tagsüber neben Flohmärkten und Ausstellungen, was weiß ich, mal heute so einen Tag, wo wir im Clubkulturkontext mal das Thema Bitcoin vorstellen zum Beispiel. Und da fällt mir gerade dieses Beispiel ein. Ich bin ja auch, es gibt ja auch in Leipzig Bitcoin Meetup Leipzig, also so ein Stammtisch. Und da war neulich ein Beitrag drin, wo es darum ging, um eine Veranstaltung im Werk 2 mit diesem Whisky.
Ja, das habe ich geschrieben.
Oder du, siehst du, vielleicht kannst du da nochmal was sagen. Das meine ich. Also da wird praktisch im Werk 2 ist eine Veranstaltung.
Oder? Ja, erzähl du mal. Extern, da findet so ein Craft Beer Festival, genau, statt. Und ich habe einfach, es gibt einen Whisky-Stand da und ich kenne den macht und habe mit dem vorher gesprochen und habe ihm mal kurz zwei Wallets eingerichtet.
Genau.
Dass er mal dort einfach Bitcoin-Zahlung akzeptieren, genau, kann, falls jemand das möchte oder nicht. Und das ist, dachte ich auch nämlich, es wäre so ein kleiner Ort. Er hat Interesse, das mal auszuprobieren. Genau. Da habe ich gesagt, mach dir so ein kleines Display, hier ist das möglich. Ich mache ein bisschen Werbung dafür, dass vielleicht auch ein, zwei Leute, die, wo man weiß, dass die Bitcoin haben und das nutzen würden, da hinkommen. Und dann kann man mal so Praxiserfahrung, genau, sammeln. Und das ist halt der wichtige.
Und das meine ich, was ich gerade gesagt habe. Praktisch im Werk 2 diese Veranstaltung. Und da ist jemand, der hat selber Interesse. Du hast ihm das gesagt, jetzt wird es einfach mal getestet, ob da jetzt 100 Leute kommen, wahrscheinlich nicht, ja, aber es geht nicht, es geht darum, dass in diesem Kulturbetrieb oder in dieser Spielstätte das Thema schon mal, naja, Thema ist, also dass Bitcoin dort auftaucht. Und da hat man ja schon diese Verbindung sozusagen, ja, so. Und wenn man das weiter ausbaut, bin ich mir sicher, gibt es genug Leute, die auch daran interessiert sind und sich dann halt intensiver mit dem Thema mal auseinandersetzen. Und dann sind wir im Club-Kulturbereich. Das ist der Gedanke, den ich da hatte.
Was wir in den Gesprächen halt auch schon so ein bisschen miteinander rausgearbeitet haben, ist, glaube ich, die Herausforderung, es ist ein sehr großes Thema. Wenn ich so ein, ja, Betreiber bin von einem Unternehmen, mich in Bitcoin einzuarbeiten, ist einfach super komplex und super groß. Wenn ich jetzt so eine Spielstätte habe und die wird durch einen Verein betrieben, muss das durch Gremien durch, muss da alles besprochen werden, was ja einfach, es ist nichts, was von heute auf morgen passieren kann. Das braucht so langsam stetige Sachen. Deswegen, genau, wir ja auch gesagt haben, eigentlich, was es mal bräuchte, wäre so einen geilen Showcase. Dass man da mal hingeht und sagt, die Leute, die Interesse haben, die sagen, ich würde mich dafür interessieren, ich finde keinen Zugang, ich kann deinem Instagram-Account folgen, krieg da schon so ein paar Infos oder vielleicht so ein paar Ideen, was man machen könnte und wo das Potenzial steckt. Aber eigentlich, was ja fehlt, ist so einer, der es endlich mal macht, ne? Der einfach losgeht und sagt, komm, wir probieren das jetzt. Was aber natürlich so ein bisschen schwer ist, denn, oder andersrum, wenn es den gäbe, diese Probleme, die wir jetzt hier vor allen Dingen am Beispiel Leipzig besprechen, die gibt's eben in der ganzen Republik, ne? Also die in Berlin, die Clubs oder die Kulturstätten, die Förderung geht ja überall zurück und das veränderte Ausgehverhalten nach Corona ist überall und der Arbeitskräftemangel, dass du Fachpersonal findest oder dass die Leute sagen, ich habe nicht mehr so viel Kohle und gehe schneller aus dem Club. Und wenn aber mal einer sagt, ich probiere hier was Neues und guck mal, das funktioniert, weil ich habe hier vielleicht ein Konzept, das nicht nur sagt, hier einmal Bitcoin und dann ist das tot, sondern wir beschäftigen uns damit, wir machen Workshops, wir machen die Partys, wir machen Spenden, wir kriegen die Aufmerksamkeit auf verschiedene Wegen, dass dann so ein bisschen dieser Austausch entsteht.
Genau.
Wie sind denn da die Chancen?
Naja, also wie gesagt, sicherlich aktuell noch nicht so groß, oder die Chancen sind da, aber durch diese wiederholte Unwissenheit dauert das noch. Und das ist ja auch, wo ich vielleicht auch mit dem Account so ein bisschen da mit dran arbeiten möchte oder helfen möchte, dass diese Angst so ein bisschen abgebaut wird und mal jemand sagt, hey, okay, ich will meinen Club oder ich will mal was Neues probieren. Du kennst dich da ein bisschen mehr aus. Lass uns das zusammen machen und dann mal loszulegen. Ja, also im Prinzip war ja das wie bei mir. Ich habe das überlegt und deshalb habe ich diesen Account aufgemacht und ich habe das eingangs gesagt. Ich habe einfach gesagt, ich mache das jetzt einfach mal auf. Ich habe natürlich, klar, habe ich überlegt vorher, weiß ich nicht, weil du ja auch gesagt hast, ist so ein bisschen shady dieses Thema oder viele sagen ja auch hier, damals ja Darknet und Kriminalität und was weiß ich und sowas. Darüber sind wir doch schon weg. Zumindest sehe ich das so, ja. Und ich wollte nicht warten, um mir dann irgendwann wieder in 5 Jahren oder in 10 Jahren zu sagen, verdammt, ich habe drüber nachgedacht, warum habe ich es nicht gemacht? Ja, so. Und irgendeiner muss anfangen. Ich bin jetzt nicht derjenige, der das Thema anschieben. Vielleicht bin ich es auch, keine Ahnung. Aber der Account, ja, ich habe den Account jetzt aufgemacht. Das ist nur ein Instagram-Account. Ich habe es auch auf meiner Webseite schon so ein bisschen halb integriert. Jetzt machen wir den Podcast. Ja, das sind für mich auch so kleine Sachen, wo wir das Thema immer weiter nach außen tragen. So, jetzt reden wir hier in dem Podcast über Bitcoin in Kultur und Clubkultur. Wenn der raus ist, werde ich das natürlich auch auf meinen Account aufnehmen, ist ja klar. Und ich werde das Thema auch auf meinem Sound of Leipzig Kanal mal ganz vorsichtig anteasern. Mal gucken, wie da so das Feedback ist. Und den Account, also den Bitcoin Club Culture Account, dadurch versuchen auch ein bisschen anzuschieben. Ja, einfach, dass Leute sehen, hey, Falk von Sound of Leipzig, der hat ja die ganze Zeit jetzt über Clubkultur berichtet. Jetzt hat er noch einen zweiten Account aufgemacht, Bitcoin in Clubkultur. Was ist denn das jetzt hier? Und ach, ich gucke mir das mal an oder so. Ja, also warum nicht? Und es gibt ja schon ein paar Leute, die dem Account folgen, auch aus dem Clubkulturbereich. Naja, und dann schauen wir mal, was passiert. Und wie gesagt, ich bin noch dran mit einem Club das Thema anzugehen und umzusetzen, also dass wir mal eine Party oder an einem Wochenende, an einem Samstag oder so, wenn ein ganz normaler Clubbetrieb ist, das mal anzubieten. Ja? Also ganz einfach, kleines Wallet, QR-Code am Eingang, vielleicht auch nur, da haben wir auch schon drüber geredet, jetzt nicht, dass man sagt, hey, heute, klar, bieten wir Zahlung an, Bitcoin-Zahlungen, aber nicht jetzt unendlich, sondern nur mal 10 Slots zum Beispiel. Ja? Also dass man sagt, im Vorfeld, nächste Woche am Samstag machen wir einen kleinen Testballon. Wir bieten alternativ Bitcoin-Zahlung an. Wer mit Bitcoin bezahlt, zahlt nur 10 Euro statt 15 Euro Eintritt. Aber es gibt nur 10 Slots. Ja? So. Also wenn jetzt, sagen wir mal, nehmen wir mal an, 20 Leute wären dran interessiert.
Mal gucken, wie schnell die weg sind.
Genau, also du bist einer der ersten 10, dann hast du Glück gehabt. Wenn du der 11. bist, sorry, dann halt nicht. Ja, so. Wie gesagt, das war der Testballon. So, dann kann man ja sehen, wird das angenommen, wie stark wird das angenommen und dann kann man das ja ausbauen, wenn man will. Ja, man muss ja nicht. So, aber man fängt es mal an. Und ich sage das jetzt in dem Podcast, ich habe ja auch recherchiert, es gibt natürlich schon ein paar Bars zum Beispiel in Berlin oder in Hamburg, die Bitcoin-Zahlungen anbieten. Es gibt ja auch in Leipzig 5 verschiedene Orte, beziehungsweise eine Kaffeebar. Können wir das sagen, den Namen? Uptown ja. Coffee Bar, ja, in der Riemannstraße.
Wenn es offen hat.
Genau, da beim Gregory kann man seit 2016 schon, glaube ich, seit 2019, Entschuldigung, seit 6 Jahren, seinen Kaffee dort mit Bitcoin bezahlen. Ja, so. Das war mir auch neu. Und also da gab es ja auch jemanden, der hat das mal angefangen, ja, im Kaffeebereich. So. Und jetzt, wie gesagt, würde ich das gern mit dem Club umsetzen. Und ich habe jetzt aber auch überlegt, weil es schon eine Weile geht, die Gespräche, wenn das jetzt nichts wird oder wenn die da noch unsicher sind, naja, dann mache ich das irgendwann selber. Ja, also ich habe ja, wie gesagt, durch mein Netzwerk Leute, die auch Partys machen, kleine Partys, dann wird es halt bei einer kleinen Party mal gemacht. QR-Code an die Tür, wir kommunizieren das vorher. Das wird man sicherlich auch auf dem Account finden und dann spätestens bei mir auf Sound of Leipzig auch. Und dann können die Leute, die da interessiert sind, vorbeikommen, mit Bitcoin bezahlen und sparen halt ein bisschen Geld. Und wir gucken einfach, mir geht's nicht darum, da groß was einzunehmen über die, also über Bitcoins, sondern mir geht's darum, das Interesse zu wecken, beziehungsweise zu zeigen, dass das möglich ist. Und wenn dann ein paar Leute kommen, das natürlich, wie wir vorhin gesagt haben, als Praxisbeispiel nehmen, für, auch für größere Clubs, die jetzt, wie gesagt, immer noch unsicher sind und dann sehen, hey, da hat es, die haben das gemacht, das hat funktioniert. Ich will das jetzt auch mal bei mir probieren. Darum geht's mir. Ja. Und wie gesagt, nochmal, bei Sound of Leipzig, das ist ein Account, den, das war immer for free, das soll auch for free bleiben. Also ich verdiene damit nichts, das ist auch nicht die Absicht, darum geht's nicht. Das sind Angebote, Infos, die die Leute nehmen sollen. Und so soll es auch vorerst auf dem, nicht vorerst, so erstmal auf diesem Account Bitcoin Club Culture sein. Das ist ein Informationsangebot. Ich informiere mich und bilde mich damit selbst weiter. Möchte aber das Thema halt, wie gesagt, da weiter in den Kulturbereich reinbringen und an Interessierte halt nahe bringen. Ja, so. Und wer da Fragen hat, der kann da jederzeit gerne auf mich zukommen. Und nochmal im Zusammenhang mit dieser Party. Es wird jetzt am diesen Freitag, am 31. gibt es eine kleine Party im Leipziger Westen. Und da wird es noch keine Bitcoin-Zahlung geben auf der Party, aber es gibt ein paar Hinweise auf der Party zu meinem Account. Wer da vorbeikommt, der wird das sehen. Und das ist so mein erster Schritt, auch meinen Account beziehungsweise dieses Thema mal in den Club-Kontext zu setzen. So, das gab es, glaube ich, also das sowas gab es in Leipzig noch nicht. Das ist nur eine Information, wie gesagt. Kleine Sache, ich sage jetzt noch nichts Genaues dazu. Kommt gerne vorbei.
Genau. Aber also, es steht da, die Strategie ist eigentlich, steht da, Tropfen höhlt den Stein. Irgendwo ja, kauft man hier was auf.
Genau, und
da,
kann man so sagen.
Und irgendwann ist das Thema so präsent. Ich meine, das Große oder ich will jetzt nicht sagen, die Schwierigkeit oder die Herausforderung ist eben gerade in diesem Kulturbereich, jede einzelne Location und jeder Betrieb funktioniert irgendwie anders auf eine gewisse Art. Genau. Es gibt schon Ähnlichkeiten und Bitcoin auf der anderen Seite ist halt auch nicht ein Produkt, wo du sagen kannst, ich habe jetzt hier maßgeschneidert, das ist die Lösung, die kaufst du und dann hast du die implementiert und alles funzt und du musst dich nicht drum kümmern. Du kannst alles mit Bitcoin machen, aber du musst es dir irgendwie auch selber zusammenstellen und das ist so ein bisschen diese Einstiegshürde zu sagen, welche Teile brauche ich denn, genau. Was lasse ich vielleicht weg, wie funktioniert die technische Infrastruktur. Ich meine, am Ende, jeder Club hat eine Webseite, die betrieben wird und hat irgendwas mit Social Media. Warum sollten die nicht auch jemanden haben, der sich um die Bitcoin-Infrastruktur kümmert oder sowas jetzt langfristig mal gesehen oder diese Konzepte entwickelt? Ich glaube, da ist durchaus Potenzial, aber es ist eben wirklich so ein neues und unbekanntes Feld. Und deswegen ist es so, man muss halt irgendwo anfangen. Das ist, glaube ich, das Schwerste.
Das habe ich ja auch vorhin erwähnt. Damals Kartenzahlungsterminals war auch ein neues, unbekanntes Feld. Bezahlung über Smartphones war auch neu. Ja, also, aber jetzt ist es im Prinzip Standard. Ja, so. Oder, das ist ja, also zum Beispiel, Zahlungsterminals hier über diverse Anbieter im Club, an der Bar, du kannst ja auch mit Karte bezahlen. das ist ja auch irgendwann mal eingeführt worden. Ja, so jetzt im Prinzip ist es nichts anderes, einfach nur eine neue Art oder nicht mal eine neue Technologie, na doch schon eine neue Technologie, aber digital. Und du brauchst eigentlich nur einen QR-Code, ja, so, und legst da was hinter, was kostet das, hin und her, mit dem Handy abscannen, fertig, ja. Auch in Sekunden ist die Zahlung da. Und nochmal auch die Gebühren, ja, das ist ja auch, wenn wir jetzt nochmal in den Club-Kontext gehen, um Kosten zu sparen. Also die Gebühren über jetzt Lightning-Zahlungen im Vergleich zu Kartenzahlungen ist ja viel geringer.
Sie fallen halt woanders an, indem du die Infrastruktur dich darum kümmern musst.
Genau, so. Aber es ist schon ein bisschen geringer und am Ende, also wie gesagt, in der großen Summe kann man sicherlich da auch ein bisschen Geld sparen. Ja, so. Und wenn ich einen Club, guck mal, Distillery, damals gab es das noch nicht, aber der 33 Jahre gibt es den jetzt. Ja, so über 33 Jahre.
Wenn die vor 33 Jahren schon angefangen hätten, Bitcoin zu nehmen,
dann hätten die jetzt überhaupt keine Probleme. Dann hätten die auch das komplette Gelände da, damals am Bayerischen Bahnhof kaufen können, wo sie weg mussten, ja so. Aber gut, das war dann noch nicht. Und damals gab es ja auch noch nicht die Voraussetzung. Das kommt ja heute auch noch dazu, ja. Also wie einfach es ist, durch die ganzen Apps Bitcoin zu kaufen zum Beispiel, ja, zu halten und damit zu bezahlen. Das war ja vor 10 Jahren noch nicht möglich, ja, oder vor 15 Jahren.
Na, selbst vor 6 Jahren, als die Lightning-Konferenz war, da war das alles so genau. Reckless. Mit Lightning zu bezahlen, ne, war einfach immer riskant ab Summen über 5 genau. Dollar.
So. Und wie gesagt, wir sind jetzt da, das gibt's, das wird immer mehr kommen. Ich bin überzeugt davon, dass das immer mehr kommt. Sonst hätte ich auch nicht diesen Account aufgemacht. Und ich bin der Meinung, es braucht einfach neue Möglichkeiten und wir entwickeln uns immer weiter, die Clubkultur entwickelt sich weiter, die Partys entwickeln sich weiter, die Tools entwickeln sich weiter und die Zahlungsmethoden entwickeln sich weiter oder Finanzierungsmöglichkeiten. Und das ist der Grund, warum ich das mache.
Jetzt ist ja, meine Hoffnung war ja ein bisschen, dass wenn ihr da draußen das hier zugehört habt, dass ihr vielleicht selber auf Ideen kommt, so wie wir ein bisschen rumgesponnen haben, ja. Was kann man denn hier, Nebelanlage und Biertap und keine Ahnung, Spenden.
Genau.
So, dass das ein bisschen fortwirkt, vielleicht auch gerade bei Leuten, die selber in aktiv sind in dem Bereich oder Leute kennen, die was machen, wenn jetzt hier in Leipzig sich nicht so viel bewegt, obwohl du so aktiv bist und versuchst, was anzuregen, sondern wenn in einem anderen Ort jemand sagen würde, ich bin schon viel weiter, ich kenne mich auch ein bisschen aus, ich habe Bock, eine Party zu machen mit Bitcoin oder genau das,
ja.
Was du sagst, vielleicht mal umzusetzen, so ein Showcase-Prototyp, können die dich einfach anschreiben und du sagst dann, ja. Ich bin mit an Bord, lass uns das zusammen auf die Beine stellen.
Ich sage jetzt mal so, ja, wieso nicht? Also ich bin ja selber dran interessiert und auch im, wie gesagt, im Zuge meines Accounts, dass da ein bisschen was passiert und dass wir Praxisbeispiele mal dort auch zeigen können, ja, also dass es wirklich funktioniert. Wer da dran interessiert ist, kann mich gerne kontaktieren über den Account oder über Sound of Leipzig und dann gucken wir mal, was möglich ist. Ja, wie gesagt, klar, also jederzeit. Ich suche ja auch immer nach neuen Sachen und anfangs erwähnt, ich hatte das letzte halbe Jahr viel Zeit und da kriegt man ja auch neue Ideen, öffnet man seinen Kopf mal und das habe ich gar nicht erwähnt am Anfang, worüber ich da hingekommen bin auch. Ich habe ja dann angefangen auch zum Beispiel kleine technische Projekte auch zu machen, wie zum Beispiel, wir haben ja die Möglichkeiten heute mit KI und so weiter, auch in Sachen Programmierung. Ja, ich habe dann angefangen, zum Beispiel mir so ein kleines Bitcoin-Sparschwein zu programmieren mit dem ESP32, wo ein Display dran hängt, wo du den aktuellen Bitcoin-Kurs siehst und wenn du eine Wallet hast, siehst du, wie sich dein Wert entwickelt, ja, sozusagen. Also früher hat man ein Keramik-Sparschwein gehabt, da hast du dein Geld reingesteckt, okay, und dann hast du irgendwann einen Hammer genommen, hast es draufgehauen, wusstest, wie viel drin war und hast es vielleicht auf dein Sparbuch getan, ja. Heute sammle ich das, zahle das ein, kaufe dafür Bitcoins. Und dann siehst du auf deinem Display, okay, wie viel hast du denn jetzt hier drin und wie viel hat sich das aber denn entwickelt? Also es steht dann praktisch auf deinem Schreibtisch und wir sind sozusagen in die digitale Welt, also das ist die Transformation von einem Keramik-Sparschwein in jetzt ein digitales kleines Display, wo du siehst, wie viel du eingezahlt hast, wie viel drin ist und wie viel, ich sage jetzt mal, Gewinn oder Verlust natürlich auch manchmal du gemacht hast. Ja, so. Und da, das war für mich auch so dieser Spaßfaktor, ja. Also du siehst dort was blinken oder was leuchten, was auf deinem Schreibtisch steht. Und warum nicht? Ja, so. Und darüber, das habe ich auch gemacht. Also ich bin kein Programmierer, ja, ich habe keinen Plan. Ich habe ein bisschen HTML-Kenntnisse durch meine Webseite und so weiter. Aber wie gesagt, durch die Tools habe ich einfach angefangen mal zu probieren und habe das gebastelt. Und jetzt auch auf dem Account beziehungsweise Bitcoin Club Culture, vielleicht sage ich es auch mal so, das Design dieses Accounts ist so ein bisschen Cyberpunk-mäßig, Cyberpunk-Style angelegt, so zukunftsorientiert. Und diese Bilder oder Videos, die dort drauf sind, sind natürlich auch KI erstellt. Ja, das ist auch sichtbar, wird auch so kommuniziert. Aber das soll auch so sein. Ja, also wie gesagt, so ein bisschen zukunftsausgerichtet, auch anders. Nochmal Social Media, Marketing, das ist mein Metier. Man muss ja auch ein bisschen auffallen und sich absetzen. Wenn ich das jetzt mit normalen Clubbildern machen würde, ja, aus meiner Sicht ist jetzt das nichts Neues, weil die Clubbilder sehe ich auf Sound of Leipzig, die sehe ich auf jedem Account von jedem Club, jeder Spielstätte, die zeigen sich mit ganz normalen Bildern. Und in der Masse der Informationen geht das einfach mittlerweile unter. Ja, wie gesagt, wir haben eine Reizüberflutung. Man muss die Leute neu anlocken, ja, wenn man es so bezeichnen will. Und das schafft man auch visuell, ja. So, also nimmt man mal Neonfarben, keine Ahnung, und so ist, das ist der Style von dem Account, ja. Da soll auch so bleiben.
Da kommt mir tatsächlich selber nochmal ein Gedanke. Wenn du sagst, die Leute anlocken, vielleicht ist das ja auch eine Strategie für diese ganzen Kulturinstitutionen, dass sie sagen, es gibt ja auch noch Zielgruppen, die kommen noch nicht zu uns in den Club,
ja, aber genau.
Die hätten wir gerne, genau, warum das. Denn nicht? Und diese Schnittmenge zwischen Hacken, zwischen Cypherpunk, zwischen Hacktivismus oder sowas und Musik und Subkultur ist ja eigentlich auch schon gegeben, aber so richtig im Club finden die noch nicht zusammen. Aber genau. Eigentlich, wenn man sagt, wir erweitern unser Angebot und wir gehen vielleicht auch ein bisschen in Richtung Technik und sowas, dass man sagt, warum denn nicht mal eine Kooperation zwischen einem Club, der eigentlich so originär im Musiksektor ist, und einem Hackspace in einem Ort, dass die zusammenkommen und zusammen was auf die Beine stellen.
Jetzt, wo du das erwähnst, fällt mir auch gerade wieder was ein, und deshalb liebe ich auch solche Gespräche, weil da immer was Neues rauskommt. Wie heißt die Hacker-Veranstaltung vom CCT immer, die mal auf der Messe war?
Chaos Communication Congress.
Genau, also dieser Hacker-Kongress. Da war es ja auch so, oder die ganzen Jahre, dass es immer einen Abend gab, oder ich glaube die ganze Zeit, wo elektronische Musik lief, ja, wo die ja am Ende oder am Abend Partys gemacht haben. Und weil du es gerade sagst, neue Zielgruppe, also im Prinzip kann man sich dadurch auch eine, vielleicht nicht so große, aber eine neue Zielgruppe erschließen als Club, nämlich die Nerds, sage ich jetzt mal so, wenn ich es so nennen darf, oder Hacker oder Leute, die sich mit Bitcoin interessieren, aber vielleicht noch nichts mit elektronischer Musik zu tun haben und vielleicht noch nicht wissen, dass sie die geil finden, keine Ahnung. Und so rangeführt werden an die Clubkultur zum Beispiel, ja, durch das Thema Bitcoin. Also die Leute zieht man da in den Club rein. Man zieht die Leute, die schon im Club sind, an das Thema oder bringt das Thema Bitcoin denen näher. Solche Partys wie auf diesem Kongress zum Beispiel, da hat man das ja auch schon irgendwie verbunden. Also elektronische Musik mit diesem Hackerspace, mit dieser Atmosphäre. Frage ich mich gerade, warum das da noch nicht Thema war, oder vielleicht habe ich es auch noch nicht gesehen, keine Ahnung. Aber das wäre ja auch sowas, ja. Also es gibt immer wieder neue Möglichkeiten, sei es eine neue Zielgruppe oder was auch immer, was ich dadurch auftun kann. Und wenn ich Clubbetreiber wäre, die gucken ja auch permanent, was kann ich machen, was kann ich Neues machen, wie kann ich meinen Club attraktiver machen. Naja, jetzt ist eine Möglichkeit da, warum nicht nutzen?
Ausgezeichnetes Schlusswort. Wir hätten jetzt noch über Festivals reden können, die ja auch eine ganz eigene Welt sind. Oder machst du deine eigene Cashew-Mint oder Fedimint oder keine Ahnung auf. Aber das vielleicht beim nächsten Mal,
wenn es soweit ist. Aber ganz kurz dazu, im Prinzip, und das war der Grund auch, warum ich gesagt habe, wie der Account heißt, ja, Bitcoin Club Kultur. Das fällt ja in den Kulturbereich. Das soll nicht ausgeschlossen sein, ja. Also das fällt ja damit rein. Und da geht's dann weiter, ja. Da gehen wir einfach nur nach draußen. Aber im Prinzip ist das wie Clubkultur, Festivalkultur noch ein bisschen größer, da gibt's noch ein paar mehr Sachen. Das kann natürlich dann auch mit rein, ja, so. Genau, da können wir dann nochmal drüber sprechen.
Wir könnten jetzt noch darüber reden, dass ja auch in Clubs nicht nur elektronische Musik gespielt wird, da gibt's ja auch World Music oder,
ja,
keine, na,
genau,
Ahnung,
das meine ich ja mit Kultur,
und sowas.
Und Kultur.
Und Poetry Slams, genau. Und keine Ahnung, Lesungen, dies,
genau.
Das,
Workshops, Ananas. Alles Mögliche, ist alles in dem Bereich. Aber es findet ja immer in diesen Spielstätten statt. Ja, so.
Ja.
Also das Thema da erstmal sichtbar machen, die Leute abholen, Unsicherheiten abbauen, mal testen, gucken, wie es läuft. Und dann kann man das ausbauen, ja. Man muss ja nicht. Das ist ja noch das Gute. Also man hat die Chance, Wer das will, kann das machen. Ich bin da, ich informiere gern, ich unterstütze da gern, hab das vor. Oder mach's selber jetzt demnächst so, dann hat man erstmal ein Praxisbeispiel, dann kann man da nochmal fragen.
That's the spirit.
So, und dann einfach geht machen. Das los.
Ja, Because we can.
Wir müssen mal anfangen, genau.
Sehr schön. Also ich hoffe, das war vielleicht ein inspirierendes Gespräch. Und wenn ihr jemanden kennt, wenn ihr euch mit Falk vernetzen wollt oder jemanden kennt, dann meldet euch gerne. Ich weiß nicht, ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Ich glaube, es ist reif, dass da was passieren könnte.
Auf jeden Fall. So, deshalb ist der Account da. Wie gesagt, folgt dem Account bitcoin.clubculture oder Bitcoin in Club-Kultur, der Name. Oder Sound of Leipzig, da wird spätestens irgendwann demnächst jetzt was kommen. Und da gibt's alle Informationen. Schreibt mich an, wie ihr möchtet.
Und dann schauen wir mal in einem Jahr, in zwei Jahren treffen wir uns wieder und ziehen hier mal.
Ich hoffe, das dauert nicht so lange.
Was aus den großen, großen Erwartungen geworden ist.
Also spätestens nächstes Jahr, wie gesagt, wenn kein Club sagt, hier, lass uns das machen, spätestens nächstes Jahr mache ich das selbst.
Das ist die richtige
Antwort. Ist das dann, ich muss das kurz fragen, das dann so eine Secret Party oder dürfen wir über den Podcast Werbung machen? Also wenn wir das jetzt hier anteasern? Die könnte von Bitcoinern überrannt werden dann. wenn es so eine Party noch nicht gab, stimmt. Alles irgendwie Bitcoin-Spielereien sind.
Das wird auf jeden Fall eine Hausparty sein. Das kann ich schon mal versprechen, weil das ist so mein Lieblingsgenre. Aber das wird eine öffentliche Party sein. Muss mal gucken. Ich weiß noch nicht, ob die mega promotet wird. Das kommt dort drauf an. Okay. Aber wir werden das auf jeden Fall über die Kanäle wird es sichtbar sein. Mit Sicherheit.
Okay, stay tuned, wie man so schön sagt.
Genau.
Gut, dann Falk, vielen Dank für deine umfassenden Erläuterungen und auch danke dir für diese Initiative. Ich finde sie wirklich toll. Ich finde es schön, wenn Leute dieses abstrakte Bitcoin-Ding nehmen und versuchen, damit tatsächlich was umzusetzen und irgendwas auszuprobieren und zu machen. Stefan, auch dir vielen Dank.
Sehr gerne, es war wie immer sehr spannend.
Vielen Dank für die Einladung, also wirklich, habe ich mich echt gefreut und dass man das Thema jetzt mal auch auf diesem Wege, weil du ja nochmal eine ganz andere Zielgruppe hast mit deiner Webseite und mit dem Honigdachs-Podcast, dass wir das hier mal kommunizieren konnten und durften und so weiter.
Ja. Das sind noch schöne Schlussworte. Dann entlassen wir uns alle jetzt in diese Woche und freuen uns auf alles, was kommt. Mhm. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao. Ciao.